Der Podcast für alle, die es mit der Wirkung ernst meinen. Mit euren Gastgebern Miriam und Peter.
Ein Bataillon in Volkach. Der Kommandeur steht vor einem Problem. Der Gefechtsstand ist einfach zu unbeweglich. Normalerweise dauert es Monate oder gar Jahre, bis Lösungen durchs System laufen. Doch diesmal geht es ganz anders und ganz schnell, und zwar mit einer Spark Cell. Wenn du was mit Innovation zu tun hast, dann ist das vielleicht eine interessante Folge für dich, denn es geht um Spark Cells, und zwar im Militär. Sie sind Teil des Innovationsökosystems der Bundeswehr, und wer glaubt, dass die Bundeswehr nur langsam und schwerfällig ist, sorry Leute, der irrt sich gewaltig. Wir haben uns mit Jan-Philipp Kahn vom Cyber Innovation Hub unterhalten. Er war 12 Jahre Soldat, Offizier der Heeresaufklärungstruppe, hat einen Master of Science in der Wirtschaftsinformatik und einen MBA mit dem Schwerpunkt Innovation und Entrepreneurship. Im CIH ist er verantwortlich für genau diese Themen Entrepreneurship und Spark Cells. Er ist begeistert von Deep Tech. Und ihr hört jetzt Teil 1. Was sind denn eigentlich diese Spark Cells? Hallo Jan, ich begrüße dich hier in unserem Podcast. Schön, dass du da bist. Könntest du ein paar Worte zu dir selber sagen und zum Cyber Innovation Hub?
Auf jeden Fall. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin Jan-Philipp Kran. Ich arbeite jetzt seit 2020 im Cyber Innovation Hub der Bundeswehr. Im Moment bin ich dort verantwortlich für Intrapreneurship, das Programm, was wir für Soldaten der Bundeswehr anbieten. Und jetzt seit Anfang des Jahres auch für unser Sparkcell-Programm, unsere Idee, dezentrale Innovationseinheiten überall in den Streitkräften zu befähigen. Überall in den Streitkräften, das Mega. Ist zumindest der Anspruch. Der Cyber Innovation Hub der Bundeswehr, den gibt es ja schon länger, den gibt es seit 2017 als erste digitale Innovationseinheit eines Bundesministeriums. Wir haben schon ganz, ganz viel gelernt, wie man Innovationen in die Bundeswehr bringt. Wir haben ganz, ganz viele Erfahrungen im Tal des Todes gesammelt mit unseren Projekten. Und all das sind natürlich Themen, die jetzt auch einfließen in unseren Ansatz, Spark Cells in die Bundeswehr zu bringen.
Ja, Wahnsinn. Also Innovation brauchen wir, das ist überhaupt gar keine Frage. Und wir brauchen nicht nur die großen Innovationen wie einen neuen Panzer oder einen neuen Hubschrauber, sondern auch die kleinen, schnellen Geschichten. Und da seid ihr, glaube ich, genau die Richtigen. Aber was sind denn überhaupt Spark Cells? Und wo ist der Unterschied zu Innovation Labs?
Spark Cells sind dezentrale Innovationseinheiten, kleine Kampfgemeinschaften, die eigenständig dazu befähigt sind, Innovationen durchzuführen. Was auch immer das für die einzelne Spark Cell bedeutet, ob es Produktinnovationen sind, ob es Organisationsthemen sind, ob es Prozessinnovationen sind. Idee ist es, dass man das Zentralisierung bremst und Spark Cells Geschwindigkeit dort schaffen, wo Innovationen gebraucht wird. Dabei werden Flaschenhälse umgangen und die Entscheidungswege werden verkürzt.
Also wenn ich jetzt, leite die Marineflieger oder ich bin Kommandeur vom Panzergrenzbataillon, dann sind das ja ganz unterschiedliche Innovationsfelder. Aber ich kann überall quasi eine Spark Cell einrichten.
Ja, man kann grundsätzlich überall eine Spark Cell einrichten. Ich würde sogar fast behaupten, ähnlich wie bei Intrapreneuren, kann man auch eine Spark Cell betreiben, ohne überhaupt vom Cyber Innovation Hub der Bundeswehr unterstützt zu werden. Also man kann eine dezentrale Innovationszelle, eine Keimzelle für neue Ideen in einer Einheit sein, ohne dass man offiziell ein Teil unseres Spark Cell Programms ist. Wir haben natürlich ein paar Anforderungen an die Bereiche, die wir als Spark Cells unterstützen versuchen, die ersten Spark Cells so auszuwählen, dass da eine gewisse Größe und Masse sozusagen ist, also dass ein bestimmter Verantwortungsbereich getroffen wird, sodass die Spark Cells am Ende auch nicht zu klein oder zu groß versuchen, Innovationen zu machen. Was soll das ganz konkret heißen? Im Moment haben wir Spark Cells auf der Kommandoebene, wir haben Spark Cells in einzelnen Bataillonen, wir haben Spark Cells in eigenständigen Kompanien und wir unterstützen diese Spark Cells in diesen Verbänden. Was die Gemeinsamkeit ist, ist, dass es immer einen klar definierten Bereich gibt, eine klar definierte Zielsetzung, was jeder einzelne Spark Cell machen will. Das ist unsere Anforderung, was wir an die Teilnehmer sozusagen stellen.
Also wenn ich jetzt so Bataillonskommandeur bin von so einem Panzergrenzbataillon und sage, Mensch, ich muss hier mal ein bisschen schneller werden beim Thema Innovation oder ich habe hier 50.000 Ideen, was mache ich jetzt damit? Dann rufe ich den Jan an, also dich, und sage hier, Kannst du mich mal unterstützen und was passiert dann?
Ja, also das sind schon direkt mehrere Anknüpfpunkte. Am meisten würden wir uns natürlich freuen, wenn das nicht vom Bataillonskommandeur getrieben wird. Das ist natürlich ein wichtiger Sponsor und Unterstützer für eine Sparxl in seinem Bataillon. Aber am meisten würden wir uns natürlich freuen, wenn der Impuls von also einer Ebene tiefer kommt, also von Soldaten in den Bataillonen, die festgestellt haben, dass sie eine Sparxl sein wollen. Und wir den Bataillonskommandeur dann natürlich als Sponsor und Unterstützer gewinnen. Warum erwähne ich das? Es soll ja nicht auch auf der Ebene nicht top-down induziert sein. Der Bataillonskommandeur befiehlt, es ist jetzt gerade cool, eine Sparxl zu haben, deshalb macht ihr das. Sondern
Ja, wir brauchen alle Sparkcells.
die Menschen, die da drin arbeiten, die sollen natürlich intrinsisch motiviert sein. Deshalb wäre die optimale Konstellation, wenn nicht der Bataillonskommandeur anruft. Und dann ist es wirklich im Moment so einfach. Man macht auf sich aufmerksam. Dann führen wir meistens erstmal ein paar klärende Gespräche durch. Ganz, ganz wichtig am Anfang ist hier uns das Erwartungsmanagement, dass wir keine falschen Versprechen in den Raum stellen und so eine Sparxl dann nicht das bekommt, was sie erwartet. Wir sind zwar der Cyber Innovation Hub der Bundeswehr, aber wir sind natürlich auch nicht der Heilbringer und lösen alle Probleme. Auch da muss man einfach ganz klar und fair abstecken, damit es nicht zur Enttäuschung führt und überhaupt funktionieren kann. Und dann wählen wir natürlich nicht random aus, sondern wir benutzen unser Maturity-Modell, also ein Reifegradmodell, in dem wir solche Sparxls einordnen. Das geht über fünf verschiedene Reifegrade von einer Shortlist über eine Longlist, eine Ramp-up-Reifegrad bis hin zum Operational-Reifegrad. Das ist eigentlich der Teil, wo wir dann auch davon sprechen, dass die Sparxl eigenständig funktioniert. Und bis hin dann zu einem Reifegrad, den wir Validierung nennen, wo wir auch uns bewusst rausziehen, damit so eine Sparxl von alleine lebt und fähig ist, ihren Auftrag oder ihren selbstgesteckten Ziele zu erreichen. Also das passiert dann. Man meldet sich bei uns. Wir machen erstmal Erwartungsmanagement, räumen erstmal auf mit dem, was der Flurfunk in der Bundeswehr dem Bataillonskommandeur oder dem Team, was sich da gemeldet hat, zu Ohren getragen hat. Und dann ordnen wir das Konstrukt in dieses Reifegradmodell ein. Und sobald wir da erkennen, dass der Reifegrad Longlist erreicht ist, da kann ich gleich im Detail nochmal drauf eingehen, was da so grob die Rahmenbedingungen sind, entscheiden wir nach unseren vorhandenen Ressourcen, ob wir wirklich in die Unterstützung gehen, um die Sparkle in den nächsten Reifegrade zu heben. Aber auch da wieder natürlich dieser Dualismus. Theoretisch kann das eine Sparkle auch alleine machen. Und ich glaube auch, dass es das praktisch gibt. Also das Reifegradmodell eignet sich auch, selbst entstandene Innovationszellen einzuordnen. Aber das ist eben unser Vorgehen, wonach wir versuchen, unsere Ressourcen zu verteilen. Weil auch da wollen wir natürlich wachsen, wir wollen mehr Sparxls unterstützen. Aber das muss in einem gesunden Ausmaß stattfinden, dass man auch die enge Anbindung und enge Betreuung gerade in der Anfangsphase sicherstellen kann.
Und jetzt, was mich natürlich am Anfang angesprochen hat, war das Thema, wir freuen uns natürlich, wenn ein Bataillonskommandeur anruft, aber besser wäre es, wenn da, ich sag mal, ein Kompaniechef anruft oder wer auch immer. Das finde ich natürlich klasse. Das ist natürlich widerstrebend zu dem Militärbild, was wir haben. So ein Top-Down-Modell. Und ich bin ja großer Fan von Empowerment natürlich und Dezentralisierung. Denn dann werden wir immer schneller. Da muss man natürlich qualifizieren und aufbauen und unterstützen. Von daher ist das klasse. Wie viele Sparkcells habt ihr jetzt schon eingerichtet oder unterstützt?
Wir unterstützen derzeit sieben Sparxl aktiv. Also das sind Sparxl, wo wir sagen, die sind in der Ramp-up oder in der Operational-Phase. Obwohl wir noch nicht so offensiv werben, muss man ja fairerweise sagen, mit dem Thema, haben wir aber auch schon ganz schön viele potenzielle Kandidaten und Interessenten in den früheren Phasen gemäß unseres Reifegradmodells. Was natürlich auf der einen Seite total glücklich ist. Auf der anderen Seite stellt es uns tagtäglich vor die Herausforderung, hier gesundes Wachstum, gesunde Skalierung durchzuführen und natürlich diesen ja fast schon charmanten Widerspruch in sich, ein Netzwerk aus dezentralen Innovationszellen
Ja.
irgendwie zentral, in Anführungsstrichen, unter Kontrolle zu halten, damit zu arbeiten. Das ist, glaube ich, das Thema, was uns tagtäglich beschäftigt. Wir wollen natürlich möglichst viele Freiräume geben. Und genauso wie du es eben schon gesagt hast, die Idee ist ja am Ende des Tages, dass das, was wir damit tun, auf einen Kulturwandel einzahlt, dass es eine Kultur fördert für eine innovative Bundeswehr, die selbst fähig ist, auf Herausforderungen zu reagieren, was auch immer das bedeutet. Aber das muss halt immer in der Waage gehalten werden mit einem gewissen Maß an Kontrolle, der auch notwendig ist, weil ich glaube, man darf da auch, muss auch aufpassen, dass man kein Konstrukt auf die Beine stellt, was einen Flickenteppich von Lösungen produziert, dass der überhaupt nicht mehr miteinander koordiniert ist.
Und wie seid ihr da bei den Amerikanern unterwegs? Wir kennen das ja von den F-Works-Netzwerken, die da wirklich auch breit aufgestellt sind. Ich weiß gar nicht, wie da der aktuelle Stand ist nach der Wahl Anfang des Jahres, wie sich das weiterentwickelt hat. Aber wir sind ja nicht nur in der Bundeswehr als Netzwerk aktiv, sondern auch im Rahmen der NATO. Das muss ja auch irgendwo matchen. So ein Marineflieger, der will ja auch über den Teich gucken, was machen denn die anderen?
Also die Verbindung zu F-Works wirft jetzt natürlich zwei Fragen auf. Wir können nicht leugnen, dass wir da geluschert haben. Also wir haben uns das natürlich angeguckt. Wir haben uns das in den USA auch angeguckt, was dort mit Sparksales passiert. Stehen da im engen Austausch zu dem, was gemacht wird. Haben uns in Rammstein die Sparksale hier in Deutschland angeguckt und sind mit all diesen vernetzt. Was man aber dort auch feststellt, ist, dass man sich natürlich inspirieren lassen kann und die Ideen abgucken kann, dass die Rahmenbedingungen im amerikanischen Militär aber dann doch nochmal andere sind als im deutschen Militär. Also man muss aufpassen, dass wenn man sagt, Sparksales, das nicht eins zu eins vergleicht mit dem, was das amerikanische Militär macht. Mein Lieblingsbeispiel ist da auch eigentlich immer sehr plump der finanzielle Handlungsspielraum, der natürlich ein komplett anderer ist von
Ja,
so einer
ja.
amerikanischen Sparksale und dem, was wir einer Sparksale derzeit bereitstellen können. Der andere Punkt ist, selbstverständlich, und das ist auch Teil des Gedankens, ist, was bringt das überhaupt einer Sparksale, eine Sparksale zu sein? Was bringen wir da rein? Das ist natürlich unser ganzes Netzwerk. Und die Vernetzung mit anderen Innovationsakteuren ist wahrscheinlich da die stärkste Komponente. Und dazu gehört auch F-Works oder ganz, ganz viele amerikanische Sparksales, die sich aber nicht Sparksales nennen. Es gibt da ja inzwischen eine ganze Landschaft an Innovation Labs, Battle Labs, Drone Labs, Special Operation Labs und wie sie alle heißen, die einen anderen Namen tragen, aber ja einem ähnlichen Gedankengang folgen, nämlich Innovationen auf die Truppenebene bringen.
Ja, wir haben ja so wahnsinnig viele tolle, intelligente, innovationsfreudige Soldatinnen und Soldaten, auch zivile Beamtinnen und Beamte und Angestellte natürlich, ja, die sich da einbringen können. Ich habe letztens von jemandem gehört, der sagte, wenn ich nochmal normal arbeiten muss, dann kündige ich. Also ich kann das gut nachvollziehen, weil dieser reine Befehl und Gehorsam, wie wir ihn uns immer vorstellen, der funktioniert ja heute auch nicht mehr. Gerade wenn wir in Richtung Ukraine gucken, da ist Geschwindigkeit, also gerade wenn wir das Drohnenthema verfolgen, da ist Geschwindigkeit, ist da ja gefechtsentscheidend, ne? Wenn ihr mit den Mitarbeitern, mit den Soldaten, Soldaten zusammenarbeitet, wie kommt das an, was ihr da macht?
Wäre es natürlich erstmal spannend, wenn du Namen nennen dürftest. Die Grundthematik ist ja, ich habe am Anfang gesagt, dass wir auch das Intrapreneurship-Programm machen und ich da auch eng involviert bin. Also die Kernthematik ist uns bewusst und ein grundlegender Gedankengang ist ja auch ein ähnlicher. Wir machen unser Intrapreneurship-Programm basierend genau auf der Erkenntnis, dass es so viele fähige Menschen in der Bundeswehr gibt, die das Potenzial haben, von innen heraus Innovationen und Neuerungen hervorzubringen. Es gibt sogar eine McKinsey-Studie, die darüber sagt, dass dieses Potenzial aus der Organisation heraus etwas ist, was eigentlich eine Art Unique Selling Point ist, was keine externe Beratung und keine externe Innovationsagentur
Ja, absolut.
hat. Und am Ende des Tages skaliert Sparksales ja in gewissermaßen diesen Gedankengang. Also wir sind als Cyber Innovation Hub damit gestartet, dass wir Innovationsvorhaben machen, also Herausforderungen, Use Cases mit Lösungen aus dem Startup-Ökosystem matchen. Dann haben wir ein Intrapreneurship-Programm gestartet, um genau eben diese Entrepreneure in der Organisation zu fördern und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Projekte umzusetzen. Und dann sind wir eben darauf gestoßen, dass das ja auch häufig nicht nur Einzelpersonen sind, sondern dass das ja auch Teams sind, dass das ja auch Hellen sind, wo sowas herkommt. Und das unterstützen wir eben mit Spark Sales.
Wir Organisationswissenschaftler lieben ja Modelle. Und ein besonders einfaches Modell ist das Dual Operating System von Professor Kotter. Der hat die Organisation unterteilt in einmal die formal hierarchische Organisation, in der wahrscheinlich auch du fast den ganzen Tag arbeitest. Man muss Unterlagen bearbeiten oder erstellen, telefonieren, E-Mails lesen, beantworten und so weiter. Das ganze System ist gut geeignet für einfache bis maximal komplizierte Vorgänge, nicht für strategische oder komplexe Vorgänge oder schon gar nicht für das Innovieren. Und wenn wir wirklich innovieren wollen, dann müssen wir eben auf die Netzwerkseite. Und das macht Spaß, da wird es kreativ, da geht es hoch her und manchmal auch heiß her. Das ist eine ganz andere Art der Zusammenarbeit. Die beiden Systeme sind natürlich miteinander verbunden. Wenn du auf der Netzwerkseite mit den anderen eine Idee gemeinsam entwickelst, vielleicht in einem Lab oder einer Spark Cell, dann muss das ja, wenn es zur Innovation werden soll, auf die formal hierarchische Organisation rübergehen, um es zu skalieren. Formal reden wir hier von der Ambidextriefähigkeit der Organisation, der Beidhändigkeit. Ich muss also sowohl innovieren können als auch formale Abläufe beherrschen. Wir reden hier auch von Exploit und Explore. Von Jan haben wir gehört, dass sie ein Reifegradmodell dahinter gelegt haben, denn man kann nicht einfach auf Befehl so einen Boxenstopp hinlegen und super kreativ sein und ruminnovieren. Das funktioniert also nicht. Im nächsten Teil geht es dann in die Praxis. Was mache ich also, wenn ich so eine Spark Cell tatsächlich einrichten will? Was passiert, wenn Idee auf Struktur trifft, wenn Motivation auf Systemlogik stößt? Und wie muss ich mir das konkret vorstellen, wenn ihr sagt, ihr unterstützt jetzt meine Spark Cell? Ich habe dich jetzt angerufen, Jan, und du sagst, jo, unterstützen wir. Ich sage, ich habe einen Raum und ich habe aber kein Geld.
Ja, also was häufig, was ein Learning ist, was wir jetzt auch schon in der kurzen Zeit ziehen können, dass die Teams, die Bereiche, die sich melden und Spark Cell sein wollen, dass es denen meistens nicht an Projektideen fehlt. Wir müssen uns eigentlich auch selber immer zwingen, weil es, glaube ich, auch ganz natürlich ist, dass man sich natürlich auf die konkrete Arbeit und Projekte stürzt. Wir müssen uns immer zwingen, dass wir immer in unser Reifegradmodell zurückgucken, wo wir ganz klar definieren, Anforderungen definieren, die wir an so eine Spark Cell haben. Und die orientieren sich ganz eng an den Learnings, die wir auch im Cyber Innovation Hub gemacht haben. Also wir wollen, dass die Spark Cells sich eine Zielsetzung geben, dass sie sich überlegen, wie sie als Spark Cell Innovation machen, also so eine Art Innovationsprozess geben. Was das für ein Innovationsprozess ist, geben wir nicht vor, aber es gibt ja verschiedenste Systematiken. Dass sie sich darüber Gedanken machen, wie sie als Spark Cell nachhaltig Personal haben, ob sie Reservisten heranziehen, ob das eine feste Funktion in ihrem Bataillon ist, ob das mit Mund-zu-Mund-Propaganda funktioniert. Hat auch keine Vorgabe, aber sie müssen sich Gedanken darüber machen, dass das Ganze auch nachhaltig passieren kann. Sie müssen sich Gedanken darüber machen, was für eine 3-Alpha sie eigentlich haben, was für eine Art von Innovation wollen sie machen, was ist ihre Zielsetzung. Wir zwingen sie dazu, sich darüber Gedanken zu machen, wie sie miteinander kommunizieren und wie sie sich in das Spark Cell Netzwerk einbinden. Und die Liste geht jetzt immer weiter über einen Battle Rhythm, den sie brauchen, über eine Art und Weise, wie sie tracken, ob sie Erfolg haben, ob sie nicht Erfolg haben, ob sie jetzt mit OKR arbeiten, mit KPIs, ob sie Scrum-Zyklen machen. Das ist dann die Ebene, wo wir den Spark Cells helfen, das selber für sich zu erarbeiten. Für uns ist aber wichtig, dass sie sich mit den Themen beschäftigen, weil wir ja nicht wollen, dass sie einzelne Projekte umsetzen, sondern weil wir ja mit einer Spark Cell was Nachhaltiges dort vor Ort lassen wollen, das auch losgelöst von der Unterstützung eines einzelnen Projekts funktioniert.
Ja,
lange Rede.
Jetzt war, ja.
Um den Bogen jetzt auf konkrete Dinge zu machen, wie unterstützen wir? Wir haben zum einen ein Budget, das in die Spark Cell, aber auch in Projekte investiert werden kann. Jede Spark Cell wird von 2 Innovation Managern begleitet für das erste Jahr, in dem wir sie unterstützen. Idee ist es, dass sie danach anfangen, selber zu fliegen und wir die Unterstützung vermindern können. Was heißt hier unterstützen? Das ist Coaching. Also das ist genau durch diesen Arbeitsprozess begleiten. Das ist genau diese Learnings unter Anleitung machen, die man braucht. Es ist aber auch ganz, ganz viel, ich weiß nicht, wie man das richtig nennt, Erziehung des Mindsets. Also diesen Funken, der in der Spark Cell ist, übergeben und die Leute davon begeistern und ihnen aufzeigen, was richtig und was funktionieren kann, nicht was richtig ist. Und es sind eben so, also Coaching, finanzielle Ressourcen, Mindset anzünden und eben konkrete Projekte, damit man auch was Anpassbares sieht.
Ja, jetzt war ich selber in so einer Brigade einige Jahre unterwegs. Wie passt das denn zu der normalen Stabsarbeit? Ich versuche mir das gerade vorzustellen. Bei mir ist das jetzt schon ein paar Jahre her. Das ist ja eine Änderung der Arbeitsabläufe, der Zusammenarbeit. Und wie kommt man dann von der Idee zur Innovation über und springt über das Tal des Todes? Ne? Mit Funken alleine funktioniert es ja nicht.
Wo warst du, wenn ich fragen darf?
Panzerbrigade 12, Amberg. Ja, jetzt
Ah,
kam.
okay.
War wundervoll. Grüße an alle Amberger oder alle Panzerbrigade-Menschen. Es war wundervoll.
Ja, das wird immer mit so ein bisschen Rückblick ist das in der aktiven Truppe immer sehr, sehr schön. Ich habe ja selber 12 Jahre als SAZ-12 in der Offizierlaufbahn verbracht und ich kann mich noch daran erinnern, wie ich 2018 felsenfest entschlossen gesagt habe, Bundeswehr, davon brauche ich jetzt Abstand, aber dann hat es 2,5 Jahre gedauert und es war genug Abstand. So, ist ganz spannend. Ja, wie macht man das? Wie überspringt man das Tal des Todes? Hätte ich darauf jetzt eine eindeutige Antwort, dann
Wärst du der neue Abteilungsleiter im BMVG für die neue Abteilung Innovation?
also was wir sehen mit den Sparksels sind natürlich unterschiedliche Arten von Projekten. Es ist ganz, ganz viel, was aufgefangen wird, was, glaube ich, auch gar nicht im Tal des Todes landet, weil es Themen sind, die auch innerhalb von einem Verband selber geregelt werden können. Klassisch Prozessinnovationen, Dinge, die der Kommandeur selbst beeinflussen kann, Dinge, die vielleicht einfach nur mal auf einem neuen Weg hervorgespült werden müssen, damit sie bearbeitet werden. Was wir auch sehen, sind Innovationen, die am Ende gar nicht durch das Tal des Todes müssen, weil sie vielleicht sehr, sehr lokal sind und deshalb auch lokal gelöst werden können. Also wo sich nach einem ersten MVP durchaus Wege finden, um das Problem lokal für den Zeitraum, in dem es vorhanden ist, zu lösen, ohne dass man die großen Beschaffungsprozesse der Bundeswehr bespielen muss. Und dann ist natürlich hier der Charme in unserer Unterstützung von den Sparksels, dass wir auch alles mit in die Waagschale werfen, was wir an Erfahrungen und Möglichkeiten als CHBW haben. Also genau diese Verbindung zu unserer Arbeit und damit meine ich, dass wir Projekte, die eine größere Traktion haben, ein größeres Skalierungspotenzial haben, auch durch unsere
Ja.
Prozesse mit unterstützen und damit, glaube ich, eine gute Chance geben, durch das Tal des Todes zu kommen. Kann es nicht wegreden, dass es da ist.
Nee, aber ihr seid halt die Schnellboot quasi und ihr befähigt andere auch möglichst schnell zu sein. Ob das nun ein neuer Prozess ist oder ich erfinde die Stabsarbeit neu, weil sie einfach nicht mehr passt oder wir erstellen ein neues Ausbildungskonzept für unsere Einheit oder was auch immer. Das kann letztendlich alles sein, von Material über Technik, über Personalthemen, über Prozessthemen. Ne? Letztendlich darf es jetzt nicht der neue Panzer sein. Es muss irgendwo handelbar sein oder im Einflussbereich irgendwo sein. Oder man hat so eine wahnsinnstolle Idee, dass ihr sagt, okay, da müssen wir jetzt noch mal ganz anders dran. Das kann ja auch passieren, ne?
Und ich glaube, ein weiterer wichtiger Punkt ist hier, dass das auch das ist kein Singleplayer-Game. Und das ist auch etwas, was wir den Sparksels ganz explizit mitgeben. Also die Idee
Ja.
ist es nicht, eine Sparksel auf den Cyber Innovation Hub der Bundeswehr zuzuschneiden, im Sinne von, das ist irgendwie ein verlängerter Arm, mit dem wir Projekte machen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber Innovation findet halt im Ökosystem statt. Also motivieren wir die Sparksels auch ganz eindeutig dazu, ihre eigenen Wege zu finden. Und da gibt es auch gar keine Fragen, wenn die für Ideen oder Projekte, die sie identifiziert haben, andere Partner gefunden haben. Und das ist jetzt ja schon fast wieder eine abgrenzende Formulierung, die ich gar nicht so meine. Aber wenn die andere Wege gefunden haben, Möglichkeit gefunden haben, ihre Dinge umzusetzen und zu machen, die nicht Cyber Innovation Hub sind, dann ist das eigentlich, dann ist das Ziel erreicht, weil eine Sparxel soll ja dezentral in ihrem selbstgesteckten Ziel, in ihrem Verantwortungsbereich Innovation machen. Und das müssen sie nicht so tun, wie wir das tun.
Ja, was ich festgestellt habe, ist, dass es häufig personengetrieben ist und wenn der Treiber oder die Treiberin wechselt, dann stirbt so ein Innovationsvorhaben. Wie sind da eure Erfahrungen bisher?
Also ehrlicherweise muss ich sagen, wir machen es noch nicht lang genug, dass wir da aus Erfahrungen bezüglich der Sparxels schöpfen können. Also wir sind sozusagen in allen Sparxels, die wir unterstützen, gerade noch in der ersten Generation an Personen. Durch all das, was ich vorhin aufgezählt habe, also durch diesen starken Fokus auf die Rahmenbedingungen, den wir setzen, also gar nicht auf einzelne Projekte, sondern eben darauf, dass dieses Gebilde sauber aufgestellt ist, versuchen wir genau dieses Risiko zu mitigieren, weil eben halt auch ein Punkt ist, eine Sparxel muss eine Idee haben, wie sie nachhaltig betrieben werden kann. Und spätestens, wenn wir sie aus diesem ersten Jahr der engen Unterstützung entlassen, muss da ganz konkret aufgezeigt sein, wie diese Sparxel sich vorstellt, dass sie weiter existieren kann, wenn die Personalkonstellation sich ändert. Es ist ein Risiko, das will ich auch nicht, das kann ich auch nicht wegdiskutieren. Und ich glaube, da wird sich bald beweisen müssen, ob die Sparxels so gut, die Sparxels, die vor der Herausforderung sind, so gut aufgestellt sind, dass sie das überbrücken können.
Hast du so ein konkretes Beispiel, was du auch erzählen kannst, ohne zu viel preiszugeben, von einer Sparxel, die sich an euch gewandt haben, um das so ein bisschen plastischer zu machen und an was die arbeiten?
Ja, auf jeden Fall. Gestartet sind wir eng mit der Logistiktruppe. Da sind wir auch immer noch ganz, ganz glücklich drüber, dass die sich sozusagen für den MVP Sparxels bereitgestellt haben. Mit der
Logistik
Logistik,
ist fantastisch.
das
Wirklich.
stimmt. Logistik gewinnt Kriege. Ich bin
Kann
zwar,
alles.
ich bin, ich bin Aufklärer im Herzen, aber meine Begeisterung für Logistik ist in den Jahren der Cyber Innovation Hub immer weiter gestiegen. Auf jeden Fall hat die
Und man kann
Logistiktruppe.
alles messen. Entschuldigung, bei Logistik, Zahlen, Daten, Fakten, man kann halt vieles messen. Nicht alles, aber vieles finde ich toll.
Ich finde
Ich
auch,
bin Logistik begeistert.
da sind wir dann heute zu zweit. Wenn ich mir die Einschätzung erlauben kann, bei Logistikern stimmt auch eben einfach das Mindset. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass schon immer der Tagesauftrag sehr, sehr eng am Realauftrag war. Also man hatte immer etwas Reales zu tun und ist nie, jetzt muss ich aufpassen, dass ich niemand auf den Schlips trete, man ist nie in irgendeinen Übungsmodus gekommen, sondern der Logistiker macht eben Logistik und das braucht man ja auch im Friedensbetrieb. Und ich glaube, dieses Mindset bedeutet halt, dass man auch pragmatische Lösungen findet und sehr, sehr offen für Innovation ist und mehr an der Lösung interessiert ist. Wir haben mit der Logistiktruppe angefangen, sind wir sehr, sehr glücklich darüber, dass die sich bereitgestellt haben. Vor allem war hier eine super spannende Konstellation, dass das Logistikkommando auch direkt bei Sparxels unterstützt hat und hier das Potenzial gesehen hat und dort auch direkt für die einzelnen Sparxels, zu denen ich gleich komme, auf der Kommandoebene eine Ansprechstelle geboten hat, wo sie gesagt haben, wir unterstützen unsere Sparxels auch in der Logistiktruppe und wir stellen auch Wege bereit, wie die Projektideen und Ansätze und MVPs aus den einzelnen Logistik-Sparxels weiter bearbeitet werden können, was super hilfreich ist.
Ach toll, Logistikkommando in Erfurt, oder?
Genau.
Ach, es ist ja wundervoll, ja.
Und die konkreten Sparxels in der Logistiktruppe, mit denen wir gestartet sind, sind einmal im Logzentrum in Wilhelmshaven und im Logistikbataillon 467 in Polkach. Also auch schon zwei ganz unterschiedliche Testballons, die wir damals gestartet haben. Und was ich spannend finde, ist, dass sie beide unterschiedliche Wege gefunden haben, jetzt auch einfach schon Realkraft auf den Boden zu bringen. Das ist zum Beispiel im Logistikbataillon dass sie wo ganz wunderbar an den Rahmenbedingungen gearbeitet haben. Die haben einen Sparxel-Raum eingerichtet, also einen Raum in diesem Bataillon, der für Innovation da ist. Nicht nur im Geiste, sondern auch wirklich physisch.
Wenn es die
Und
Logistik nicht kann, also bitte.
fairer Punkt, wenn es die Logistik nicht kann.
Können
Aber
alles.
sie haben halt auch über den Prozess, den sie mit uns zusammen erarbeitet haben, auch schon direkt die ersten Dinge an Land zutage gespült, die sie dann sehr unkompliziert mit dem Handgeld des Kommandeurs auch direkt gelöst haben. Also das sind so Ideen wie, unser Gefechtsstand ist nicht mobil genug. Wie können wir den mobiler machen? Und dann sind sie so einen Innovationsprozess durchgegangen, haben so ein paar Design-Thinking-Schritte gemacht und sind halt bei Lösungen gelandet, dass sie für mobilen Gefechtsstand eine mobile Energieversorgung brauchen und haben dann als MVP sozusagen mit dem Handgeld des Kommandeurs mobile Solar-Energiequellen gekauft vom Handgeld, mit dem sie jetzt deutlich autarker arbeiten können. Das ist zum einen. Auf der anderen Seite haben sie Projekte wie sichere ich meinen Gefechtsstand gegen die Bedrohung durch Drohnen hervorgebracht, wo sie jetzt zusammen mit uns als Cyber Innovation Hub daran arbeiten, daraus Innovationsvorhaben zu machen. Also da kommen ganz aktiv Dinge raus und das sind jetzt so die anfassbaren Sachen. Der Punkt an Kulturwandel und die freudigen Gesichter, die aus dem Arbeitsalltag herausgebrochen dort auch ganz, ganz viel Methodik und Elan mitgenommen haben, der mit Sicherheit auch in den Dienstalltag abstrahlt, finde ich super. Und was mich da auch begeistert hat, vielleicht noch als kleine Anekdote, am Anfang sind wir ja sehr unterm Radar gestartet. Da auch nochmal vielen Dank an die Logistiktruppe. Der Bataillonskommandeur war als ein begeisterter Sponsor für die Sparkcell in seinem Bataillon. Und bei einem der Meetings wurde uns dann erstmal die Schreckensgeschichte aufgetischt. Wir machen so regelmäßige Updates-Meetings mit den Sparkcells. Der Leiter der Sparkcell dort ist auch ein ganz guter Geschichtenerzähler und kann es erzählen. Und dann war hier große Begehung, dann war der Kommandeur da, also der Regimentskommandeur ist das, glaube ich, in dem Fall, und hat sich irgendwie Räumlichkeiten zeigen lassen. Und wir haben irgendwie die Tür immer so verschlossen gehalten und irgendwann hat das dann gesehen. und hat ihn auf dem Flur angesprochen, was er denn da macht. Und er hat dann wohl irgendwie gesagt, ja, da hinten in dem Raum, da wird abgesparkt. Und der Regimentskommandeur hat natürlich ja, falsch verstanden, was dann direkt aber dazu geführt hat, dass es ein ausführliches Briefing gab. Und auch der dann begeistert ist.
Von Jan habt ihr eben gehört, dass es mit dem Innovieren gar nicht so schwer ist. Man braucht einen Raum, man braucht Unterstützung von man an. Das ist wie mit dem Fahrradfahren. Das lernt man eben nur, indem man es macht. Im nächsten Abschnitt hören wir etwas über die besonderen Anforderungen für Führungskräfte und was das mit dem Aushalten von Innovieren zu tun hat.
Also, ach, toll. Ich glaube, die Rahmenbedingungen in den Köpfen, die ist da für dieses Sparkcells und auch wenn wir da manchmal ein bisschen vorsichtig vorgehen, ist da, glaube ich, und das kann ich nur allen Innovatoren mitgeben, ich glaube, die Rahmenbedingungen im Großen und Ganzen sind eigentlich ziemlich gut und das Mindset ist gar nicht so schlecht, wie man es manchmal denken mag.
Nein, man muss nur die Leine loslassen, ne? und sich davon freimachen, dass man alles zentral vorgeben kann. Was für ein Blödsinn, ja, das geht ja heute gar nicht mehr. Ja, je schneller das alles wird, umso weniger zentral geht es bei den meisten Sachen. Bei vielen muss es zentral sein, aber zum Beispiel manche IT-Konzepte gehen eben nur zentral. Aber letztendlich, wenn hier alle loslegen und mit dem Jammern aufhören und anfangen zu machen und jeder richtet sich eine Sparkcell ein, mein Gott, das kostet ja nicht immer gleich 1 Million Euro.
Auf jeden Fall. Und das ist wahrscheinlich auch gerade diese Ambidextrie, die auszuhalten gilt, wo ich immer verwundert bin, auch gespannt bin, was für Erklärungsansätze du da schon mit deinen anderen Gesprächspartnern erarbeitet hast, wieso es Führungskräften häufig so schwer fällt, das auszuhalten. Ich glaube, das Konzept per se ist in den Köpfen angekommen, aber wenn man in der Situation ist, dass man es aushalten muss, fällt es doch häufig schwer.
Ja, also viele sind eben ein bisschen anders sozialisiert und dieses, ich muss auch mal was durchsetzen, ich muss auch Vorgesetzte mal immer wieder nachberaten, denn schenken wird mir keiner was. Ist nicht jeder so wie der Regimentskommandeur, der gleich begeistert ist. Da muss ich eben nochmal hin und nachberaten. Manchmal ist es auch ein glückliches Händchen oder glückliche Personalumstände, weil es eben immer noch an den einzelnen Personen leider hängt und nicht strukturell verankert ist. Das ist eben das Traurige, sonst wären wir noch weitaus schneller. Es kostet ja auch Zeit. Ich muss ja auch sagen, meine Mitarbeiter, die haben da jetzt mal Zeit dafür, ne? Um nachher schneller zu sein. Ja? Oder wenn es dann hart auf hart kommt, in Krisensituationen, die dann eben entsprechend schon innovieren können. Und zwar, weil sie das gelernt haben, weil sie sagen, wir können das, wir machen hier mal was Neues. Und da können wir, glaube ich, noch ein bisschen nacharbeiten.
Ja, das glaube ich, das ganz Wichtige ist, was du gesagt hast, so eine Spark-Cell liefert ja nicht nur irgendwie konkrete technologische oder Prozesslösungen, sondern ich glaube, der echte Mehrwert ist die Innovationskultur, die lokal aufgebaut wird, die, wenn es dann drauf ankommt, zündet. Ja, auf jeden Fall.
Genau, wenn der Gegner eine tolle neue Idee hat und ich kann da nicht gegenhalten, dann wird das halt schnell letal. Ne? Das heißt, ich muss da ganz schnell neue Ideen entwickeln und kann da nicht aufs BMVG warten, die da ihre Vorgänge vielleicht noch da durchziehen müssen. Ne? Klar.
Und so geht es uns ja auch. Also ich habe am Anfang ja mit eingeleitet, dass ich die Aufgabe im Cyber Innovation Hub habe, dieses Gebilde von dezentralen Innovationseinheiten zusammenzuhalten. Und auch da merken wir durchgehend, und es ist ein durchgehendes Aushalten, dass die, wenn man es richtig macht, dass die einzelnen Sparksels dann deutlich schneller laufen wollen, als wir es noch irgendwie tracken und nachvollziehen können, was ja sehr, sehr schön ist. Und dass dann vor allem jetzt auch so eine gewisse Größenordnung erreicht ist, dass auch diese untereinander befruchtenden Effekte total gut greifen. Also wo man auch merkt, dass ganz, ganz viele Sorgen, dass es ist dezentral und dann machen die alle dasselbe und dann haben wir auf einmal in 100 Sparksells 100 Mal die gleiche Lösung, aber von einem anderen Anbieter, dass das ja gar nicht der Fall ist. Also dadurch, dass wir die auch regelmäßig miteinander vernetzen, es gibt viermal im Jahr ein Meeting, Ende dieses Jahres machen wir sogar noch ein physisches Meeting im Cyber Innovation Hub. Dadurch stehen die ja untereinander im Austausch und bauen sich keine Silos auf, sondern fangen super früh an, miteinander zu kommunizieren und festzustellen, wo sie denn die gleichen Themen haben oder wo sie auf Themen aufspringen können, die wir vielleicht als Cyber Innovation Hub schon in unserem Bereich als Innovationsvorhaben treiben. Da finden sich die Synergien ganz natürlich, ohne dass es groß Steuerung bedarf. Weil ich auch der felsenfesten Überzeugung bin, gerade die Innovatoren, die diese Sparksets treiben, die haben ja auch kein Abgrenzungsbedürfnis, sondern das sind ja auch die,
die
wollen.
Sprechen miteinander.
Die sprechen miteinander, die wollen sich vernetzen, die wollen vor allem auch nicht Arbeit doppelt machen, sondern das sind so ja häufig auch die Kategorie schlau und faul. Wie war das? In dieser Einordnung, du weißt, was ich meine. Der gefährlichste Stabsoffizier ist
fleißig und doof.
Genau. Und das sind die Leute ja nicht, glaube ich, die wir mit Sparksels anziehen.
Also ich hatte auch mal mit Kollegen von F-Works gesprochen vor einiger Zeit und die haben gesagt, mit der Kontrolle, das funktioniert natürlich nicht. Da muss man sich von lösen, denn die wissen natürlich, mit wem sie sprechen müssen. Ihr macht das toll, indem oder eine Plattform zum Vernetzen eben bietet und ich sag mal, die Logistiker kennen sich ja zum großen Teil. Die wissen, wen muss ich da anrufen. Ne? Die sprechen miteinander. Da gibt es ja diese tolle Erfindung namens Telefon und so weiter. Also das hatte ich so den Eindruck, was ich von F-Works mitgenommen habe, dass das ganz gut funktioniert. Und wenn da mal zwei konkurrierende Ideen sind, die sag mal, in Prototypen münden, ja umso besser, dann nimmt man die beste davon. Wie gut ist das denn? Ja? Also da muss man sich, glaube ich, ein bisschen von frei machen, von diesem zentralistischen, sozialistischen Gedankengut. So Netzwerke funktionieren eben anders.
Ne? Und es ist ja auch häufig eine Erkenntnis, dass das, was gleich aussieht, ja gar nicht unbedingt gleich ist. Also ich wäre fasziniert davon, wenn zwei Sparksels jetzt wirklich mit genau der gleichen Problemstellung ankommen. Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Und dann ist ja genau, wie du schon gesagt hast, ja auch der Charme und auch wieder etwas, was man im Innovationsgeschäft ja aushalten muss, dass man bis zu einem gewissen Sachstand verschiedene Lösungen für ähnliche Problemstellungen zulassen muss, um eben nutzergetrieben herauszufinden, was funktioniert.
Genau. So. Wir haben da jetzt lange zugeguckt und gewartet, dass uns einer rettet. Da kommt aber keiner. Da müssen wir selber alle uns bewegen. Und das Fatale ist, das macht ja auch noch unglaublich Spaß. Es gibt dazwischen natürlich immer diese ganzen schwierigen Sachen, die wirklich nerven, da blockt einer, da komme ich nicht weiter, das ist ja Alltagsgeschäft, ne? Da muss man einfach eine gewisse Resilienz entwickeln und was hilft, das haben wir immer wieder in unseren Netzwerken festgestellt, ist mit anderen sprechen, die sagen, ja, kenne ich, geht uns auch so, pass auf, ich habe da Folgendes gemacht oder ruf mal den an, dann läuft es, ne? Also wir müssen da alle ein bisschen ins Laufen kommen, um als Gesamtorganisation schneller zu werden. Aber dank eurer Initiative bin ich da ganz guter Dinge, muss ich sagen. Finde ich klasse.
Um den Gedanken, noch abzurunden, ich glaube, und das ist jetzt ernst und nicht sarkastisch gemeint, die Organisation Bundeswehr ist ja auch sehr, sehr gut darin, diese Dinge dann wieder zusammenzufahren. Also sie könnte sich es ohne Probleme ja erlauben und deutlich resilienter sein, in dem Innovationsstatus viele, viele verschiedene Dinge zuzulassen, weil danach die Prozesse ja durchaus sehr, sehr ausgereift sind, um das Ganze wieder zu zentralen Lösungen zusammenzubündeln. Und das meinte ich wirklich im Positiven.
Ja, die Rolle von Führungskräften ist hier der Kern. Ohne die geht's nicht. Die können verhindern oder ermöglichen. Und sie müssten eigentlich eine Umgebung schaffen, damit Innovation möglich wird. Der Dienstgrad, stellt euch mal vor, der Dienstgrad kann ein Tool für Kollaboration sein und nicht ein Hindernis für Innovation. Wie wäre das denn? Das würde ich mir für alle wünschen. Im Folgenden gucken wir auf Jan und versuchen, von seinen Erfahrungen etwas zu lernen. Was mich noch interessiert ist, was macht dir denn da am meisten Spaß eigentlich? Was motiviert dich? Was ist dein Funke dabei?
Es sind zwei Antworten, um ehrlich zu sein. Der eine Gedanke ist, mit der Arbeit an Sparkcells die Möglichkeit zu haben, etwas aufzubauen, was wirklich tief in die Kultur wirkt, etwas aufzubauen, worüber ich mich gefreut hatte in der Zeit, als ich noch im aktiven Dienst war. Auf der anderen Seite, das sind eigentlich drei Punkte. Der zweite Punkt ist das, was wir tagtäglich jetzt so erleben, wenn sich neue Verbände und Einheiten melden. Und dann immer wieder festzustellen, dass da schon ganz, ganz viel ist. Also, dass es gar nicht so viele Verbände sich melden und irgendwie sagen, wir wollen jetzt eine Sparkcell aufbauen, wir fangen bei Null an, sondern dass ganz, ganz viele kommen, die eigentlich schon genau die Aktivitäten machen. Und wir merken, dass wir mit unserem Angebot an Struktur, Rahmenbedingungen, Legitimation und vielleicht ein bisschen Anschubfinanzierung, dass wir da genau die richtigen Mittel bereitstellen, die Leute brauchen und dass da auch ein enormer Bedarf daran ist, sich zu strukturieren und sich zu vernetzen. Das erfreut mich jedes Mal positiv und am Ende treiben mich die Menschen. Also das ist immer so ein Protest, das fängt immer so vom vorsichtigen Beschnuppern an, aber wenn es dann mal Klick macht und die Leute verstehen, dass wir das ernst meinen und dass das jetzt nicht nur ein Leuchtturm in Berlin ist, sondern dass wir es ernst meinen, Innovationskultur zum Nutzer zu bringen, in die Truppe zu bringen und dass wir es ernst meinen, dass wir diese Rahmenbedingungen schaffen und dass wir es ernst meinen, dass wir für die Projekte kämpfen und so, dass wir Ressourcen bereitstellen. Das Leuchten in den Augen über die Möglichkeit, die man dann bereitstellt, finde ich immer total super. Also die Menschen treiben mich an. Spätestens dann, wenn sie an uns vorbeirennen und ich muss mich lösen, Problem habe, weil ich denke, okay, jetzt warum reportet ihr jetzt nicht wöchentlich, was ihr tut, sondern rennt einfach weiter, was ja positiv ist. Das begeistert mich dann jedes Mal aufs Neue, wenn man es geschafft hat, den Leuten diesen Push zu geben.
Ach, das hört sich klasse an. Also das hört man aber auch bei dir, ne? Das ist jetzt nicht ein Auftrag, jawohl, muss ich umsetzen, sondern das sind ja immer die besten Aufgaben, ne? Wo man intrinsisch motiviert ist und sagt, ich kann da was bewirken, ich kann mich da einbringen, ich kann mich da entfalten Und ich tue auch noch was Gutes für die Menschen in der Bundeswehr und für die Bundeswehr natürlich als Organisation. Und was würdest du dir wünschen, sag mal, von Generälen oder Staatssekretären, wie könnten die das unterstützen, mal abgesehen davon, dass wir ein besseres Kommandeursgeld bräuchten oder mehr Kommandeursgeld, dass die freier wären, das ist so mein Wunsch, ne, die Kommandeure.
Ich glaube, dass die große Herausforderung gar nicht den Führungskräften liegt, die du gerade aufgezählt hast. Also ich glaube, oder ich erlebe es immer wieder, dass gerade bei Führungskräften der Punkt eigentlich schon angekommen ist und es ein riesen Verständnis für Innovationen gibt und dass sie das alle sehr, sehr begrüßen. Dass ganz, ganz viele natürlich auch die Gemeinsamkeiten zu dem Thema Auftragstaktik her sehen und die Verbindungen feststellen und feststellen, dass das alles Innovationen machen, gar nicht so weit weg von dem ist, wie eigentlich Soldat sein funktioniert.
Ja.
Was ich mir von diesen Leuten wünschen würde, ist eigentlich die falsche Formulierung. Ich frage mich immer, wo der Bruch ist zwischen genau dem Mindset und dann doch dem Bedenkenträger-Mindset, weil ich noch nie einen einzelnen Menschen erlebt habe, bei dem es so ist, aber in der Summe dann doch immer stellenweise die Bedenken überwiegen. Und ich, das ist eher so eine Fragestellung, auf die ich mir eine Antwort wünsche vielleicht.
Ja, das kriegt man natürlich mit so einer Weisung auch nicht geregelt, ne? Ermöglicht mehr, steht dann da drin, das haben wir ja schon in 10.000 Weisungen. Und dann gibt es trotzdem die Menschen, die sagen, da bin ich doch eher zögerlich. Das ist, glaube ich, auch eine organisatorisch-strukturelle Geschichte, die tief verankert ist in der Sozialisierung. Und der Angst, was falsch zu machen, und da mache ich lieber gar nichts, ne? Also das ist wirklich extrem traurig, dass man mehr zu dieser Experimentalkultur kommen muss, ist, glaube ich, keine Frage. Mehr ausprobieren. Ich meine, die Leute sagen ja trotzdem nicht, meine Männer springen da jetzt ohne Fallschirm aus dem Flieger, das würde ich mal ausprobieren, ne? Also ja, das wird ja nie passieren.
Wobei da ganz, also vielleicht noch ein abrundender Gedanke dazu, das ist auch immer, es ist ernst gemeint, ich glaube, ich begegne nie Einzelpersonen, wo das so ist, sondern da bin ich sehr, sehr überzeugt von durch alle Ebenen in der Bundeswehr, jetzt nicht nur Führungskräfte bezogen, aber irgendwie bleibt dann im Organisationsgedächtnis doch genau diese Fragestellung immer hängen und es fehlt dann noch so ein bisschen Vertrauen. Wenn ich mir was wünschen würde, dann wäre die Wunschliste wahrscheinlich dieses Vertrauen noch mehr weitergeben und noch weiter verstärken. Aber das sind natürlich auch konkrete Punkte, nicht, dass die Rahmenbedingungen weiter verbessert werden, dass wir mit Sparksales weiter wachsen können, dass wir dafür mehr Budget zur Verfügung haben, dass wir vielleicht auch mit größeren Brocken einzelne Sparksales unterstützen können. Das wären natürlich Rahmenbedingungen, die das Konzept auch noch deutlich nach vorne bringen würden.
Ja, quasi das mehr institutionalisieren können und dürfen, weg von einzelnen Personen hin zum Machen, zum Experimentieren, zum Machen dürfen. Was passiert denn, wenn dich morgen 10 anrufen, 10 Kollegen, Kolleginnen und sagen, hier, ich will jetzt hier mal richtig Gas geben. Ihr seid ja jetzt auch nicht 50 Mann im CEH, ne?
Wir sind zwar inzwischen insgesamt 50 Mann, aber wir sind leider noch nicht 50 Mann, die sich mit Sparksales beschäftigen.
Ja.
Ja, es ist ein großes Thema. Wir wollen ja skalieren, wir wollen wachsen. Wir versuchen natürlich möglichst viele Inhalte und Anteile an unserem Sparksale-Programm generisch zu gestalten, sodass wir dort über Dienstleister oder über Online-Programme die Inhalte weitergeben können, ohne dass es konkret Personalressourcen bindet. Ich hatte vorhin aber auch gesagt, im Moment wird jedes Sparksale noch ein Jahr lang sehr, sehr intensiv gecoacht. Das wird auch noch eine Weile dauern, bis wir dann ein System aufgestellt haben, dass wir da um dieses intensive Coaching herumkommen. Ich glaube, wenn jetzt 10 morgen anrufen, dann freue ich mich natürlich zum einen, aber habe auch 9 schwierige Antworten zu geben.
Ja.
So
Ja.
muss man einfach in der Realität so sehen. Ich hätte aber noch eine Ergänzung zu den Rahmenbedingungen, die jetzt, du hast die Frage gestellt und jetzt nach und nach sprudelt es aus mir heraus. Ist
Ja,
auch ein
super.
Learning aus dem Entrepreneurship-Programm, weil du es so angesprochen hast. Es sind halt Einzelpersonen, es hängt im Moment viel von der intrinsischen Motivation der Menschen zusammen. Ich glaube, es wäre sowohl für Sparks selbst als auch für Entrepreneure ganz toll, wenn man das noch mehr institutionalisieren könnte. Also wenn man eine Basis schafft, auf der vielleicht Dienstposten, aber vielleicht auch einfach Kommandierungen oder Freistellungen für solche Projekte durchgeführt werden können, sodass das nicht immer auf den Schultern der einzelnen Personen lastet, sondern dass die auch wirklich die Anerkennung in der Truppe von ihren Vorgesetzten, im Beförderungssystem und so weiter bekommen, diese Dinge voranzutreiben.
Ja, absolut. Den Personalern stellen sich jetzt vielleicht die Nackenhaare hoch, aber letztendlich spart man ja durch diese Innovation teilweise wieder Zeit ein in Form von Personalstunden, von Mannstunden bei einigen Innovationen. Und da muss man einfach jetzt investieren, um dann später weniger Personal zu benötigen für einige Prozesse oder Themenfelder. Diese Rechnung, da muss man jetzt einfach mal aufmachen und den Zuständigen die Freiheit auch überlassen, das tun zu dürfen.
Ja,
Also.
und das war jetzt schon die wieder sehr auf pragmatische Controllersprache runtergebrochene Antwort. Ich glaube, die eigentliche Antwort ist wahrscheinlich noch schwieriger zu greifen. Aber die Motivation und die Tools und das Mindset, was man jemandem mitgibt, wenn man ihm diesen Freiraum, ihm oder ihr diesen Freiraum lässt, das spiegelt sich dann ja auch wieder im Arbeitsalltag wieder und kommt ja als Riesenplus zurück, der vielleicht kurzfristig sehr, sehr schwer messbar ist, aber wenn man dadurch die Leute oder von ihrer inneren Kündigung
Ja.
fernhält und ihnen gleichzeitig neue Lösungsansätze für auch ihre Alltagsprobleme, für ihren Dienstalltag zeigt, dann kann das nur ein Plus sein, dass sich meiner Bewertung am Ende immer nur lohnen kann, weil man die Leute ja nicht verliert, sondern die kommen ja wieder zurück.
Ja, absolut. Und wie du zum Beispiel, der dann im CEH auftaucht und tolle Dinge für die Organisation an anderer Stelle macht. Und meine letzte Frage, du hast ja wahrscheinlich auch viel gelernt. Man entwickelt sich ja ständig weiter. Was waren so deine Learnings im Zusammenhang mit dem Thema Spark Sales?
Meine Learnings im Zusammenhang mit dem Thema Spark Sales. Ich muss einmal ehrlicherweise gestehen, dass ich lange relativ skeptisch war, weil ich natürlich tief in dem Thema Entrepreneurship gearbeitet habe und dort auch schon ganz, ganz viele Schwierigkeiten und Steine und Hindernisse erlebt habe. Mein Learning war hier eigentlich der unbrechbare Willen unseres Leiters, der sehr, sehr stark in Richtung dieses Themas gepusht hat uns gezwungen hat, hier nicht bei den ersten Hindernissen aufzugeben, sondern
Ach, sehr gut.
das auch wirklich als PS auf den Boden zu bringen. Und für mich selber ist eigentlich das Learning, das ist jetzt schon fast Persönlichkeitsentwicklung, eben diese Resilienz des aushalten zu müssen. Also im Sparksell-Thema bewegen wir so viele, ein System aus so vielen sich bewegenden Zahnrädern. Das ist unser Kernteam, das hier das System aufstellt und versucht, den Überblick zu halten. Es sind die ganzen Innovation Manager, die einzelne Sparksells coachen und es sind dann die Mitglieder der einzelnen Sparksells. Das sind so viele Ebenen an sich bewegenden Zahnrädern. Und da muss ich mich auch jeden Tag in Resilienz und Loslassen schulen.
Ja.
Was ja auch einfach inhärent Teil der Sache ist, das soll eine Eigendynamik entwickeln. Und ich lerne trotzdem jeden Tag, dass es das auch tut und man dann loslassen muss.
Ja, Vertrauen, ne? Man muss den
Vertrauen,
Menschen
genau.
vertrauen, denn wir haben diese tollen Menschen, wir haben ja auch einen super Personalauswahlprozess. Das heißt, alle, die es hier reingeschafft haben, das sind klasse Leute. Die dürfen auch zeigen, dass sie klasse sind, ja, zum Beispiel bei dem Thema Spark Sales. Warum denn nicht? Ja.
Auf jeden Fall.
Ja, Mensch, Jan, vielen, vielen Dank für die Einblicke hier in euer Spark Sale Konzept und auch in den Kopf von Jan selber ein bisschen.
Ja, Gerne.
Ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Vielleicht haben euch ja 2 oder 3 Funken von Jauch erreicht und angezündet, um das Ganze mal auszuprobieren. Meine Learnings sind auf jeden Fall, wir brauchen Freiräume, Vertrauen und, sorry Leute, eine zentrale Steuerung von Innovationen oder der Befehl von einem Innovationsmindset ist leider nicht möglich. Und ich sage euch, wenn die Bundeswehr das hinkriegt mit ihrem leichten Hang zu Befehl und Gehorsam, zu Vorgaben und Weisungen, dann ist das ja wohl überall möglich, wenn wir das in der militärischen Struktur hier hinbekommen. Im nächsten Teil hören wir einen Bataillonskommandeur, der aus Begeisterung für Innovation gemeinsam mit Jan vom Cyber Innovation Hub eine Spark Cell eingerichtet hat. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß beim Innovieren.